Bevor die Sendung losgeht, wir sprechen gleich über Draw.io. Wenn ihr auch beeindruckende Grafiken erstellen wollt, loggt euch ein bei der Seminar Campus, jetzt mit Diagramme-Funktion. Auf Draw.io basierend und um die Homeoffice Cloud Campus erweitert. Jetzt kostenloses Konto bei der Seminar holen.
Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle.
Guten Tag.
Und Christian Alner.
Willkommen.
Heute geht es um Infografiken, Draw.io und Co. Und damit hallo und willkommen zur Folge 108 der Online-Geister im wunderschönen warmen Studio in Halle an der Saale bei Radio Korax.
Und wir kommen gleich zum Thema.
Online-Geister, Thema der Sendung.
Wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Alle Infos zur Folge unter onlinegeister.com und Online-Geister gibt es seit 2016 im Radio als Newsletter und als Podcast. Hört ins Archiv, gebt Feedback und denkt dran, Online-Geister helfen euch beim Podcast machen.
Genau, und wenn ihr wie wir oft online seid, dann habt ihr bestimmt auch oft Infografiken gesehen. Simple, komplexe.
Ja, genau, denn über 60% der Unternehmen haben in der Vergangenheit Infografiken verwendet.
Inhaltsbeiträge mit Bildern und Grafiken weisen eine bis zu 650% höhere Interaktion auf.
Infografiken werden 30 Mal häufiger gelesen als ein geschriebener Artikel.
Präsentationen mit Infografiken sind bis zu 43% überzeugender als Präsentationen ohne Infografiken.
Infografiken gelten mit 36,6% als der zweitwertvollste visuelle Inhalt.
Websites, die Infografiken in ihren Inhalten verwenden, generieren 12% mehr Verkehr als solche, die dies nicht tun.
Und Blogbeiträge und Artikel mit Infografiken generieren bis zu 178% mehr eingehende externe Verlinkungen.
Na, richtig Bock auf Infografiken?
Ja. Ich meine, wir haben euch das jetzt in Audioform präsentiert, aber in der Infografik kann man das auch packen. Das machen wir dann übrigens auch für unser Online-Geister-Briefing in Newsletter-Form. Das reiche ich dann entsprechend noch mit nach.
Richtig schöne Infografik über Statistiken zu Infografiken.
Ja, jetzt wird's Meta. Quellen verlinken wir euch auch alles mit dazu, aber das ist halt unser Auffänger. Wir wollen über Infografiken und die Softwares dahinter sprechen.
Informieren quasi.
Genau, wir wollen in dem Fall in Audioform, weil es ja für Grafiken auch so total Sinn macht.
Also sind wir quasi Info-Audio.
Wenn man so möchte. Aber Infografiken, alles schon mal gehört. Langwort übrigens Informationsgrafik, also Infografik ist wirklich nur das Kofferwort an der Stelle. Hat schon eine relativ lange Geschichte. Da hat Spektrum.de oder einfach nur Spektrum der Wissenschaft, vielleicht kennt man es auch als Printmagazin, hat das schon mal einen Artikel formuliert gehabt. Hämmer und Messner erzählen eine kleine Geschichte über die Erfinder der Infografik. Verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist der gesamte, also ich finde, die decken sehr, sehr schön den gesamten Bereich ab, bis fast in die Neuzeit, und wir übernehmen dann ab der Neuzeit, also wenn es dann halt eben um die aktuelle Phase, Industrialisierung, ja, Erfindung des Internets, Computer und so weiter geht, wo wir halt eben mit den heutigen online, vor allem ja online zu findenden Infografiken zu tun bekommen.
Es hat auf jeden Fall früher angefangen, als ihr vielleicht denkt.
Ja, insofern, wir verweisen da freundlicherweise auf die Kollegen von Spektrum für die ganzen Details. Und ja, wie sind jetzt Infografiken an sich eigentlich erstmal entstanden? Da, wie sind wir eigentlich zu der modernen Form der Infografik gekommen? Neben dem ganzen historischen Krams, für den wir einfach schlicht nicht die Zeit haben, der aber sehr spannend ist, ist da vor allem die Zeit der 1990er Jahre, allen voran des entweder ersten Irakkriegs oder zweiten Golfkriegs zu nennen, also diese Phase 1990, 1991, und da halt eben dann vor allem in den USA.
Ja, es waren so wie keine Bilder zu bekommen. Also wurden alles, was sich da an Armee, an Leuten bewegt hat, Gelände gehen, was halt zum Krieg dazugehört, wurde mittels einer Infografik den amerikanischen Lesern so vermittelt.
Genau, nochmal zur kurzen historischen Einordnung. 1990, Kuwait wurde von seinem Nachbarstaat Irak überfallen. Die USA unter Führung einer UNO-Truppe sollten halt eben Kuwait wieder befreien. Und das ist halt eben dann dieser historische Golfkrieg. Der zweite Golfkrieg ganz normal oder erste Irakkrieg gewesen. Und da gab es dann auch das erste Mal groß angelegt eigentlich auch eine Medienberichterstattung, auch hier mit Embedded Journalists und all sowas, also die jetzt eben teilweise live oder mehr oder weniger live von den Frontlinien berichtet haben, aber wo es halt eben teilweise einfach auch schwer war, natürlich an Bildmaterial zu kommen, weil schlicht und ergreifend, das war eine Militäroperation gewesen, also du wirst das ja erst wahrscheinlich eher nicht live streamen, einfach aus diversen Gründen. Und deswegen gab es halt eben dann diese Infovisualisierungen, das können jetzt Kartenvisualisierungen sein, dass man jetzt irgendwelche Truppenbewegungen mit irgendwelchen, ja, mehr oder weniger digitalen, was halt in den 90ern alles so möglich war, mhm, schon, aber halt eben mit solchen Grafiken darstellt oder halt eben in einer anderen, aber halt visualisierten Form.
Also ganz simpel fällt mir nur gerade ein, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr damals noch nicht die Berichte verfolgt habt, in Dokumentationen über historische Kriege oder auch aktuell, wenn es um irgendwelche Bewegung großer Menschenmassen geht, wie zum Beispiel eine Armee, dass ihr auf der Landkarte habt, da ist ein großer roter Pfeil, der von einer Stelle so einen großen Bogen macht zu einer anderen Stelle. Hier haben sie sich hinbewegt, da waren aber schon welche, da mussten die woanders hin. Und dann sieht man wunderbar die Pfeile, also schön visuell dargestellt. Man kann dem Erzählten folgen.
Auf wen ich da übrigens nur mal kurzer Themenschwung verweisen möchte, die Sendung mit offenen Karten von Arte, die das seit Jahrzehnten übrigens schon genauso machen und das auf wunderbare und ich finde handwerklich einfach aufgrund der Arbeitserfahrung hervorragende Art und Weise darstellen, Klammer wieder zu. Wenn wir jetzt aber von Infografiken sprechen, das ist ja jetzt nicht nur, damals war es ja vor allem TV-Berichterstattung gewesen, Anfang der 90er Jahre, da war ja mit Internet noch nicht unbedingt so viel. Das hat sich dann halt eben nochmal stark geändert. Zum einen halt eben durch Medien, in den USA war es vor allem die USA Today, die halt eben in den 90ern da halt eben sehr große Erfolge gefeiert hat, durch halt eben so eine Infografik-Darstellung von diversen Materialien.
Ja, in Deutschland war das dann das Nachrichtenmagazin Focus, die gibt es ja heute auch noch.
Haben da eine sehr wichtige Rolle in der Verbreitung von Infografiken mitgespielt.
Ja, haben natürlich kein Monopol darauf, dass inzwischen machen das alle, genau, weil es halt so anschaulich war.
Und beide Blätter, die wir jetzt gerade erwähnt haben, gibt es natürlich auch heute in Internetform und einfach auch aufgrund der, ja, der Entwicklung der Massenmedien immer mehr Informationen in immer kürzere Zeit. Und da reden wir ja nicht nur von irgendwelchen Truppenbewegungen auf Landkarten, sondern es geht ja zum Beispiel auch um Größenverhältnisse. Es geht, also jetzt nicht nur militärisch, sondern sonstigen, wenn ich an wirtschaftliches denke, wenn ich jetzt an so klassische Börsennachrichten denke, wo ich ja auch immer eine Visualisierung in Form eines Graphs habe, ja, der mal nach oben oder nach unten geht. Da kann ich mit Netzplandarstellungen kommen, wie wir die jetzt von ÖPNV-Anbietern kennen, also wo jetzt gerade die Straßenbahn welchen Weg nimmt. Da kann ich an irgendwelche Pyramidendarstellungen denken. Hier kann ich hier Maslows Bedarfspyramide mit Wunsch, mit Grundbedarf, ja, und all so ein Spaß.
Ernährungspyramide, die inzwischen auch schon wieder überholt ist.
Genau, oder Flowchart-Diagramme, ja, so ich habe meinen Ausgangspunkt und dann habe ich vielleicht zwei Pfeile davon abzweigen, je nachdem, ob ich jetzt sage ja oder nein zu der Aussage, die vielleicht in so einem Kästchen drin ist und so weiter und so fort.
Ihr habt garantiert noch viel mehr Beispiele vor Augen, sobald ihr irgendetwas Grafisches seht, worin eine Information übermittelt werden soll. Zack, Infografik.
Ja. Deswegen gibt es übrigens auch einige Forscher, die sagen, sehe ich vielleicht sogar schon Höhlenmalereien, Infografiken?
Ich würde es nicht ausschließen.
Also ja, da wollen wir jetzt nicht mit reingehen, weil das ist ein völlig eigenes Feld.
Hier sind Gazellen, die leicht zu jagen sind. Das war ja keine tolle Berichterstattung des letzten Jagderfolgs. Es war einfach, geht hier hin, wenn ihr Gazellen jagen wollt.
Ja, das wird dann nämlich schon wirklich ein sehr bisschen, also wird ein sehr küchenphilosophisch insofern. Das soll jetzt so ein kleiner Appetizer für den Anfang mit sein, dass wir uns dann nachher nochmal mit den konkreten Softwares auch dahinter auseinandersetzen, wie halt eben Infografiken heute im Internet vor allem verwendet werden.
Und ein Appetizer hat auch die Band Thumpasaurus für euch. And that's just the Appetizer. Thumpasaurus waren das und wir sind zurück auf Radio Korax bei Online-Geistern mit dem Thema.
Online-Geister, Thema der Sendung.
Infografiken im Internet und zu Beginn habe ich ja auch noch Draw.io erwähnt. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was für Infografiken es im Internet gibt und wo die herkommen und jetzt reden wir darüber, dass ihr auch selber welche erstellen könnt.
Genau, und wir wollen heute natürlich auch den Fokus setzen auf Draw.io bzw. Diagrams.net. Beides genau das gleiche, das ist halt eben, also Draw.io ist der bekannte Begriff, so hieß es früher, und Diagrams.net ist halt eben die heutige Cloud-Variante und dem Ganzen, aber da schauen wir gleich nochmal damit drauf. Wir wollen uns nämlich heute nicht mit Canva, nicht mit GIMP, nicht mit Photoshop, nicht mit sonst was beschäftigen, sondern wir wollen uns mit Draw.io beschäftigen. Erreichbar entweder online unter draw.io, also www.draw.io oder unter diagrams.net oder unter draw.io zusammengeschrieben.com. Daran merkt ihr schon.
Die haben alles abgedeckt.
Ja, es ist zum einen ein sehr altes Projekt und hat eben eins, was auch so ein paar Entwicklungen durchgemacht hat. Draw.io ist nach wie vor der verbreitete und allgemeine Name, ja, für das gesamte Ding.
Also ich habe, das ist ja kostenlos, ich habe mich, glaube ich, nie anmelden müssen und Werbung gibt es ja nicht, wobei zu Hause habe ich einen Adblocker. Das heißt, es ist Open Source?
so semi. Also es gibt einen Hersteller, JGraph Limited, die stellt halt eben Diagrams.net als so eine gehostete Variante von eben Draw.io alles zur Verfügung. Details gehen wir gleich noch mit drauf ein. Aber es ist halt eben keine komplette Open-Source-Angelegenheit, weil halt eben Teile des Quelltexts offengelegt sind, aber nicht der gesamte Quelltext. Also damit ist es formal kein Open-Source, okay. Aber es ist trotzdem unter einer offenen Lizenz verfügbar. Aktuell eine Apache-Lizenz. Für Details gerne mal Wikipedia oder sonstige konsultieren, was eine Apache-Lizenz ist. Das ist zum Beispiel auch das, wo eine OpenOffice oder LibreOffice drunter stehen.
Ah, okay. Also generell schon innerhalb einer Gruppe von Programmen, die vertrauenswürdig sind.
Ja, also es wird meistens der Einfachheit wegen einfach zu Open Source mit dazugeschlagen. Ganz normal sind aber eben Teile des Quellcodes nicht komplett Open Source. Also kann mir halt eben nicht den gesamten Motorraum anschauen, sondern halt eben nur Teile des Motorraums und der Rest ist halt in der Blackbox drin. Was jetzt weder gut noch schlecht ist, aber es sei halt eben der Vollständigkeit wegen erwähnt. Und was ebenfalls der Vollständigkeit wegen erwähnt werden sollte, ist, bei Draw.io erstellen wir Vektorgrafiken im Regelfall.
Okay, das ist ja für Infografiken erstmal üblich, soweit ich weiß.
Unterschiedlich. Also ich hatte ja die Beispiele mit Photoshop oder GIMP genannt. Das sind ja klassische Pixelgrafikprogramme. Ja. Also für die da draußen, die es nicht kennen, eine Pixelgrafik, Tristan, was?
Ja gut, Pixelgrafik sagt jeden Punkt einzeln. Also die Bilddatei speichert ja Eins und Nullen und weiterführend, an welcher Position der Pixel welche Farbe haben soll. Also sagt dann, hier ist die Koordinate, genau. Der Pixel soll rot sein, der daneben auch rot und irgendwann wird er dann weiß, keine Ahnung.
Ja, also wenn man so möchte, ist es eigentlich fast wie eine Tabellenkalkulationsdatei. Ja,
Punkt für Punkt wird der Datei gesagt, welche Farbe welcher Punkt sein soll und so wird dann eben ein Bild erstellt.
Genau. Die moderne digitale Variante eines antiken Mosaikbildes.
Ja, wenn die Auflösung hoch genug ist, dann erkennt man auch die einzelnen Punkte nicht mehr.
Genau, beziehungsweise wenn man zu stark reinzoomt, erkennt man die
dann einzelnen Punkte dann wieder. Ja.
Und das ist eine klassische Pixelgrafik. Typische Formate dafür sind sowas wie JPG oder PNG-Dateien, ja. Also JPEG und PNG oder auch eine GIF-Datei ist ja auch eine klassische Pixelgrafik-Datei im Regelfall.
Die kann ja auch animiert sein, aber das sind auch wieder Pixel.
Ja, und das sind halt eben die wir, glaube ich, handelsüblich kennen. Und Vektorgrafiken, Unterschied dazu?
Die geben eine Richtung vor. Die sagen, hier soll jetzt diese Grafik sein, die diese bestimmte Form hat, meistens irgendwie ein Pfeil oder ein Kreis oder irgendwas. Und das soll in diese Richtung gehen für so und so viele Einheiten. Und der Kniff daran ist, dass man so weit wie man will reinzoomen kann und es wird immer noch exakt diese Form sein und die Auflösung wird immer die Auflösung des Bildschirms sein, auf dem man es anguckt, weil da halt keine Pixel sind, sondern nur Vektoren, die den Formen und Pfeilen sagen oder Strichen sagen, welche Richtung sie welche Farbe annehmen sollen.
Für alle von euch, die es in der Schulzeit hatten, ich weiß, Oberstufe Mathematik war total sexy Thema, aber jetzt kommt endlich mal eine praktische Anwendung.
Genau.
Für beispielsweise Grafikprogramme.
Vektoren wissen ja, okay, ich soll in die Richtung und dann habe ich einen Pfeil mit so einem Winkel zur Basisebene, zack, Vektor.
Ja, also meine alte Mathelehrerin hat es mal schön umschrieben gehabt, das ist wie eine Art ständig fließender Fluss in eine bestimmte Richtung. Da ist ja nichts statisch oder sowas, sondern du hast ja immer diese bestimmte Richtung, in die etwas fließen soll. Vielleicht auch um einen Bogen oder mit einem bestimmten Winkel. Aber das ist halt eben der Vektor. Und du hast ja, Tristan, auch schon gesagt, je näher ich ranzoome, die Qualität bleibt ja erhalten. Das ist ja auch für Webseiten zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, genau. Wenn es beispielsweise um Logo-Darstellungen geht.
Kurze Mini-Anekdote. Das erste Vektorgrafiken begegnet sind mir bei der PDF-Fassung des Webcomics Order of the Stick. Wie der Name sagt, Order of the Stick, die Charaktere sind alle quasi Strichmännchen mit ein bisschen breiteren Körper, damit sie Klamotten anhaben können und auch alle in einer sehr simpel gezeichneten Welt. Und auf der Webseite war es durch ein großes Bild, JPEG, glaube ich, und wenn man reingezoomt hat, hat man das halt die Pixel gesehen. Aber der Autor hat die zu Hause als Vektorgrafiken erstellt und als er die dann weiter verkauft hat, als Sammelbände, als PDFs, da waren es dann die Vektorgrafiken und da habe ich mal einen Test gemacht. Und auf 10.000% ins PDF reingezoomt und ich habe immer noch keine Pixel gesehen. Da war immer noch das sehr dicke schwarze Außenumrandung des Kopfes des Protagonisten.
Mind blown. Nein, also das jetzt nur für diejenigen, die bislang noch gar nichts mit diesem Unterschied anfangen konnten. Also eine Pixelgrafik ist halt eben dieses klassische Mosaik. Ich habe viele kleine Steinchen, aus denen sich das zusammensetzt und das ist halt eben so die kleinste Einheit. Und eine Vektorgrafik, da kann ich halt eben reinzoomen, rauszoomen, wie ich auch immer möchte. Und das ist halt auch das, was ich generell empfehle. Also viele zum Beispiel Comiczeichner arbeiten gern mit Vektorgrafik-Tools oder halt eben auch für Infografiken bietet es sich prinzipiell gut mit an. Denn auch Draw.io ist halt eben auf einer Vektorgrafik aufbauen. Das heißt, da haben wir dann typischerweise zum Beispiel SVG-Datei, unter der etwas abgespeichert wird. Da gibt es mit zum Beispiel Inkscape auch nochmal eine komplette Open-Source-Software, aber dann nur als eine reine Download-Angelegenheit, um das Ganze zu bearbeiten. Wir werden jetzt natürlich in einem Audioformat nicht im Detail drauf eingehen, wie ich jetzt Bilder zeichnen könnte, oder?
Ja, das, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe schon mit Draw.io gearbeitet. Man kommt irgendwann rein, man hat wirklich sehr viele Optionen und es kann schnell unübersichtlich werden, wenn man nicht genau weiß, was man eigentlich will.
Genau, also zum Austesten würde ich euch empfehlen, tippt einfach mal www.draw.io in den Browser eurer Wahl ein, dann werdet ihr entsprechend weitergeleitet zu gleich so einer Bearbeitungsoberfläche. Um da auch gleich mal den Mehrwert von Draw.io mitzunennen, das sagen die aber auch bei sich auf der Webseite, es ist halt eben gewaltig gut integrierbar an alle möglichen sonstigen Anwendungen. Beispielsweise
Google Workplace und Google Drive, der SharePoint und OneDrive.
Nochmal Microsoft.
Atlassian.
Genau, also das, Confluence und Jira, ja, die beiden bekannten Programme dort.
Git und Dropbox, also auch weiter Cloud-Bearbeitungs. Also
GitHub, Sachen. GitLab und Dropbox, genau. Auch bei Notion ist das integrierbar und auch als eine Standalone Desktop-Anwendung. Also man kann sich Draw.io auch runterladen und dann halt einfach normal am PC verwenden. Also das ist nicht zwangsweise eine Cloud-Angelegenheit, aber natürlich hat es halt eben als eine Cloud-Anwendung einen ziemlich großen Mehrwert. Ich würde es jetzt hier mal kurz an einem Beispiel zeigen wollen, was nämlich auch sehr schön integrierbar ist in alle mögliche externe Software. Also da haben wir über diverse Anwendungen, beispielsweise in MediaWiki, also die Wikipedia kann mit Draw.io arbeiten, so wie jedes andere auf MediaWiki basierende Wiki, dann diverse Content-Management-Systeme, da haben wir über WordPress und sowas schon mal mitgesprochen.
Genau.
Oder halt eben auch zum Beispiel Cloud-Plattformen wie Nextcloud, OwnCloud, bla bla bla.
Datenanalyse-Software wie Grafana und Project Jupyter könnt auch auf Draw.io zugreifen.
Ja, also auch da sehr breite Anwendung. Ich würde es mir jetzt mal bei der Seminar Campus mit anschauen. Über eine Nextcloud-Schnittstelle. Und da gibt es nämlich auch noch eine nette Erweiterung an der Stelle, denn ich habe ja bislang nur über Grafik groß gesprochen, also halt Diagramme erstellen und so weiter. Bei Draw.io gibt es aber auch die Möglichkeit, Whiteboards zu machen.
Also einfach große leere Fläche.
Genau, also wer jetzt schon mal von Miro gehört hat, das ist ja auch so ein Whiteboard-System und das kann Draw.io schon lange und kostet keine Lizenzgebühren. Wenn man das jetzt aber eben bei uns, also da gehst du halt einfach auf die Dateienübersicht im Campus und dann halt eben auf ein Draw.io-Diagramm, also wir verheimlichen das auch nicht, dass es über Draw.io-Schnittstelle läuft, aber kannst halt eben ein Diagramm oder ein Whiteboard erstellen. Wir sind jetzt hier mal beim klassischen Diagramm, weil wir ja eine Infografik auch machen möchten. Und da gibt es halt eben diverse Varianten.
Ja, wir haben einfach leeres Diagramm, also einfach leer bleiben und dann freimachen. Klassendiagramm, Ablaufdiagramm, Organigramm, Swimlane-Diagramm, Kanban-Board, sehr beliebt, Mindmaps, die klassischen Cross-Functional Flowchart. Flowchart kenne ich, Cross-Functional sagt mir jetzt gerade nichts.
Ja, also Cross-Functional Flowchart ist halt einfach eine Flowchart, also halt eben so ein Nutzerfluss, Aufgabenfluss, ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, weil da auch meistens mit Flowchart gearbeitet wird. Aber es hat eben eine Variante der Darstellung, wenn es halt eben um Aufgabenweiterleitungen von etwas geht.
Sequence-Diagramm auch für Programme, Entity-Relationship-Diagramm, ER-Diagramm, wer mit Datenbanken arbeitet, kennt das. Und ganz oben war noch Erzeugen.
Ja, genau, dann mit KI-Unterstützung, aber das ist dann das bieten wir dann konkret über der Seminar dann mit an. Aber das ist ja nicht alles, es gibt ja zum Beispiel noch hier diverse smarte Vorlagen, Business-Vorlagen, sei das jetzt hier...
sowas nutzen Business, also
zum Beispiel gerne. Ishikawa-Diagramm beispielsweise wäre das hier, oder so ein klassisches Ring-Diagramm.
So ein großer, runder Kreis, und hier sind alle Elemente, die in unserer Firma eine wichtige Rolle spielen und ihre Rolle in der Firma, in der Mitte ist dann die Firma, alles ganz cool.
Oder hier, Kategorisierung Grafiken, da hast du dann irgendwelche
Organigramme.
Du hast 41 Varianten für Cloud-Darstellung, also die Cloud im Sinne von Datenwolke im Internet.
Also, wenn man nicht genau weiß, was man haben will, ist es schon ziemlich erschlagend.
Ja, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit einem einfachen Ding an. Ich würde mal auf dieses Erzeugen gehen. Also hier beschreiben Sie Ihr Diagramm. Was soll das Ding können?
Ach so, was hast du da? Boah.
Nehmen wir jetzt einfach mal
Aufgabenverteilung in Online-Geistern.
Aufgabenverteilung. Nehmen wir einfach mal das. So, okay.
Dann arbeitet er. Aber das ist ja jetzt schon nicht,
im Hintergrund
was,
so ein bisschen.
Ja, genau, was Draw.io normalerweise macht.
Nee, das ist jetzt schon eine Erweiterung von uns, aber ich würde es nur mal kurz, wenn es jetzt halbwegs schnell geht, damit zeigen wollen. Er muss jetzt gerade ein bisschen rödeln, vielleicht habe ich da zu wenig Kontext gegeben.
Ja, Das
dann
machen wir
einfach.
Mal.
Ach doch,
oh, wow, ja, gut.
Start, stopp. Ja, Aufgabenverteilung, Start, stopp.
Ja, genau.
Aber er hat einen Vorschlag gemacht.
Wir haben einen Kasten, darin steht Start, dann einen Pfeil zu einem zweiten Kasten, darin steht Stopp.
Gut, aber nehmen wir mal ein klassisches Ablaufdiagramm.
Ja, da ist doch schon ein bisschen mehr dran.
So, dann klicke ich mal auf Erstellen. Und
wunderbar. Lamp doesn't work, Pfeil zu Frage, Lamp plugged in,
ja,
no.
Also wir übersetzen es mal
Aktion,
kurz. Also funktioniert die Glühbirne?
Also Glühbirne funktioniert nicht, das ist die Ausgangsposition.
Ja, genau,
ist Ausgangsposition. Dann kommt eine Entscheidung, ist sie eingestöpselt? Nein. Dann eine Aktion, einstöpseln?
Ja.
Ja. Dann wieder eine Entscheidung, ist vielleicht die Glühbirne durchgebrannt? Ja. Aktion, Glühbirne?
Reparieren?
Austauschen?
Oder Baseball. Austauschen, ja.
Schon, nein, ja. Muss man die Lampe reparieren.
Also die ganz simple Reihenfolge an der Stelle. Und das Schöne ist halt eben, ich kann halt eben einmal natürlich schön reinzoomen, sonst wir sehen dann ja halt eben auch.
Ja, also
Qualität bleibt alles erhalten.
Es muss ein bisschen nachladen.
Ja, hatte nicht schnell genug nachgeladen an der Stelle.
Aber ja, man merkt das schnell. Und es ist halt auch, wenn sich Leute gerade fragen, das ist die UML, ISO, keine Ahnung, nur weiß ich jetzt gerade nicht, von so einem Ablaufdiagramm, wie es aussehen muss. Die Aktionen sind in abgerundeten Rechtecken, die Entscheidungen sind in Rauten, also in Ecken oben, unten. Die Pfeile sind nicht ausgefüllt.
Und das Schöne ist halt eben, man kann auch noch alle möglichen Vorlagen integrieren. Also wer jetzt zum Beispiel mit Canva schon ein paar Mal gearbeitet hat, da gibt es ja auch alle möglichen Vorlagen, was Formen angeht, teilweise kostenlos, aber immer mehr kostenpflichtig. Gibt's? Und hier sind es dann halt eben irgendwelche Zylinderdarstellungen, irgendwelche Pfeile oder ein Smartphone, was quer liegt.
Mit Doppelsachen, genau. Das sind alles.
Oder
halt hier, eben, da ist der Kasten, diese abgeknickte Ecke oben, die ist auch super wichtig für, mein Berufsschullehrer würde sich freuen, wenn er das sieht.
Genau. Oder hier eine schöne 3D-gerenderte
Zahnrad, das ist ein Zahnrad.
Ja.
Ja.
Also Dankeschön. Oder halt eben, das darauf will ich nämlich nochmal hinaus, kannst auch mehr Shapes, heißt das dort, also mehr Formen noch ergänzen. Hast da eine gewaltige Auswahl, also zum Beispiel Clipart-Darstellungen, die auch so schöne 3D-Optik richtig haben, so wie aus den 2000ern.
Das sieht aus wie so ein Windows XP Desktop.
Ja, das muss es auch irgendwo geben. Also das ist zum Beispiel gebootstrappte Variante für Button-Optiken.
Ja, einfach die Symbole vom Rechner. Genau,
oder zum Beispiel hier iOS-Darstellung, also wie es halt eben beim Apple-Betriebssystem aussehen würde. Oder,
da kann man auch schon eigene Grafiken hochladen,
genau,
oder?
Ja, kannst du natürlich genauso. Oder halt eben von diversen Unternehmen. Ich habe hier Alibaba, AWS von Amazon.
Drei verschiedene
Azure
Cisco
von Microsoft, Cisco Systems, genau, Citrix, Google.
IBM, Kubernetes, Office, OpenStack, Rack, SAP, darf nicht fehlen, ja. VMware.
Ja. Genau. Und dann und so weiter und so fort. Also einiges mit dabei, was halt einfach Grafikvorgaben angeht, sodass man halt eben auch, und ich finde, da braucht sich Draw.io echt nicht dem Vergleich zu scheuen, wo man eigentlich perfekt das, was man bei Canva und Co. bekommt, halt eben im Regelfall gegen Geld hier genauso perfekt bekommt, nur halt eben mit dem Vorteil, es ist eine dann .draw.io-Datei, unter der das dann abgespeichert wird,
genau.
Die man sich herunterladen kann, die man exportieren kann, andere, entweder Draw.io-Programme, was halt eben problemlos überführbar ist in alle möglichen sonstigen Software-Services.
Ja, wunderbar.
Ja, ich würde sagen.
Brauchen wir noch was?
Nö.
Draw.io?
Passt von meiner Seite aus. Haben wir eigentlich schön drüber gesprochen. Und ja, heute ging es um Draw.io. Wir haben ein bisschen uns mit Infografiken beschäftigt und wie immer natürlich. Shownotes, Infografiken und alle aktuellen Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven Briefing als Newsletter. Infos unter onlinegeister.com/newsletter.
Alle Songs aus der Reihenfolge verlinken wir in einer Spotify-Playlist.
Und ein Hinweis speziell für unsere Podcast-Hörer. Onlinegeister wird unter einer Creative Commons CC by ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns.
Und dann verabschieden wir uns vom Thema.